Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Corona schadet vielen und hilft der Fahrradbranche. Das schauen wir uns gleich an. Unser Schwerpunkt ist der von vielen sogenannte kalte Krieg um Technologie und Daten. Der wird von China und den USA gerade ausgefochten. Es geht um Komponenten für 5G-Mobilfunknetze, um Computerchips und um die App TikTok. Und all diesen Streitfällen zwischen China und den USA ist gemeinsam, dass die USA versuchen, den eigenen Markt von China unabhängig zu machen oder China von Technologiekomponenten abzuschneiden. Manche sehen hier eine Art digitalen Mauerbau. Wir beginnen mit Hilfen für die Bereiche der Wirtschaft, die besonders hart von Corona betroffen sind. Seit dieser Woche können Selbstständige wieder die Überbrückungshilfe des Bundes beantragen. Und Restaurants, Eventveranstalter und Reisebüros, die können jetzt auch mehr als 15.000 Euro Hilfe bekommen. Das ist auch neu. Das alles ist gut und schön, sagen viele Solo-Selbstständige aus anderen Branchen, aber es hilft uns überhaupt nicht. Bislang konnten viele von uns überhaupt keine Hilfe bekommen. Und da hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier kürzlich einen Unternehmerlohn ins Spiel gebracht. Allerdings erst für Januar. Die große Frage war heute nun, wird er ihn vorziehen? Katharina Hamburger über das Treffen mit 35 Spitzenverbänden der Wirtschaft.
4 Punkte sind aus Sicht des CDU-Ministers notwendig. Erstens, die Infektionszahlen müssen zurückgehen. Hierzu gehöre auch die Bereitschaft von Bund, Ländern und Kommunen, einheitlich vorzugehen, meint Altmaier.
Wir können uns in dieser angespannten, ja teilweise dramatischen Situation einen Flickenteppich unterschiedlicher und widersprüchlicher Regelungen nicht leisten.
Zweitens, so der Wirtschaftsminister, müssten die Hilfen für die besonders von Umsatzeinbrüchen betroffenen Branchen fortgesetzt werden. Ein entsprechender Beschluss sei bereits in der vorletzten Woche mit den Ländern vereinbart worden. Altmaier nennt außerdem als weiteren Punkt ein Fitnessprogramm für die Wirtschaft. Zudem sei es notwendig, so der Wirtschaftsminister, die bisherigen Hilfen zu erhöhen, zu verbessern und auszuweiten. Er stellt in dem Zusammenhang die Erstattung weiterer Kosten über die Fixkosten hinaus in Aussicht. Das umfasst auch den sogenannten Unternehmerlohn, bei dem es in der Koalition noch eine Einigung brauche, so Altmaier. Genau dieses Mittel, also der Unternehmerlohn, ist es auch, das von den besonders betroffenen Branchen gefordert wird.
Warum ist der Unternehmerlohn so wichtig? Viele Solo-Selbstständige mieten kein Büro. Sie arbeiten von zu Hause beim Kunden oder am Veranstaltungsort. 2/3 von ihnen haben betriebliche Fixkosten von weniger als 1.000 Euro pro Monat. Die Förderung dieser Kosten hilft ihnen also nur sehr begrenzt. Ihre eigentlichen Kosten, die ihnen schlaflose Nächte bereiten, sind vielmehr die Lebenshaltungskosten für die Familie, die Krankenversicherung, die Miete der Wohnung.
Diese Kosten können aufgrund der Corona-bedingten Umsatzeinbrüche nicht mehr aus eigener Kraft gedeckt werden, erklärt Andreas Lutz, Vorstandsvorsitzender des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. Auch der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, Guido Zöllig, fordert den Unternehmerlohn. Zudem sei für seine Branche eine gesetzliche Klarstellung zur Corona-bedingten Anpassung der Pachtverträge dringend notwendig.
Es kann auch dort nicht sein, dass zum Beispiel ein Hotel, das keine Umsätze hat, oder aktuell, wie auch in der Großstadt Berlin, vielleicht nur eine 15-prozentige Belegung aufweisen kann, unverändert die Pacht entrichten muss, die es bei einer sonst 80-prozentigen Belegung zu entrichten hat. Wer Leerstand in unseren großen Städten, in den Innenstädten vermeiden möchte, der muss unbedingt an dieser Stelle handeln.
So Zöllig. Auch eine andere, noch besonders betroffene Branche fordert neben dem Unternehmerlohn spezielle Unterstützung.
Unsere Branche trifft einen außerordentlichen Härtefall. Denn wir haben 80-100% Umsatzeinbruch, 8 Monate lang und voraussichtlich mindestens noch weitere 6-8 Monate.
Beschreibt Jörn Huber vom Pharma Kommunikationsverband die Lage der Veranstaltungswirtschaft, also zum Beispiel Messebauunternehmen. Es brauche deshalb ein Sonderprogramm für die Branche, sagt Huber.
Der Unternehmerlohn, der kommt dann doch noch nicht. Der Winter aber, der kommt und mit ihm noch härtere Zeiten für Obdachlose. Der Winter wird diesmal deshalb noch eine Spur härter, weil viele, die sich sonst ehrenamtlich um Obdachlose kümmern, sich wegen Corona nicht so sehr reinhängen können, weil sie selbst Risikopatienten sind oder Senioren. Das trifft die Obdachlosen doppelt hart, denn die Notunterkünfte, die sind wegen Abstandsregeln jetzt auch viel schneller voll. Und viele von ihnen gehören wegen ihrer schwachen Gesundheit selbst zur Risikogruppe. Bleibt zu Hause, rät Angela Merkel uns. Vivien Leue schaut auf die, die das nicht können, weil sie keines haben.
Bitte bleiben Sie zu Hause, appellierte Bundeskanzlerin Merkel vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen jüngst an die Bundesbürger. Und es scheint, als sei das lediglich eine Frage des Wollens. Doch schätzungsweise 50.000 Menschen in Deutschland haben gar keine Wahl.
Wohnungslose haben kein Zuhause, wo sie bleiben können,
sagt die Sprecherin des Sozialdienstes katholischer Frauen, kurz SKF, in Köln, Anne Rossenbach.
Das heißt, da muss man ausreichend Plätze schaffen, die eben nicht am nächsten Morgen geräumt werden müssen, sondern wo man auch den Tag verbringen kann.
Das sei vor allem in der kalten Jahreszeit immer schon wichtig gewesen, aktuell aber mehr denn je.
Was sicherlich klar ist, ist, dass Wohnungslose zu einer besonders gefährdeten Gruppe gehören.
Sie haben keinerlei Schutzraum, stattdessen aber häufig eine schwache Gesundheit. Viele Obdachlose leiden an Suchterkrankungen, haben Probleme mit der Lunge, der Leber oder dem Herzen.
Von daher müssen wir einfach nicht nur im Sinne humanitären Handelns, sondern auch im Sinne des Infektionsschutzes gut gucken, dass wir den Menschen die Möglichkeit geben, eines Tagesaufenthaltes und warm und trocken zu übernachten und sich gut mit Lebensmitteln zu versorgen, damit Menschen gut durch die Infektionszeit kommen.
Im Kölner Amt für Soziales, Arbeit und Senioren befasst sich Amtsleiterin Katja Robinson mit diesen Herausforderungen.
Wir können nicht mehr ganz so viele Menschen in einen Raum aufnehmen, um die Abstände zu wahren. Und insofern sind wir momentan am Überlegen, wie wir Öffnungszeiten verlängern können.
Aktuell würden aber auch neue Räume gesucht, um im Winter noch mehr Menschen gleichzeitig Hilfe anbieten zu können.
Zum Beispiel in Ehrenfeld gibt es schon erste Gespräche mit Diskothekenbetreibern, dass man einfach mal überlegt, wo kommen wir noch an Platz, an Raum.
Die Caritas Köln hatte jüngst gewarnt, dass es vermehrt zu Corona-Infektionen in obdachlosen Einrichtungen kommen könnte, wenn Abstände nicht ausreichend eingehalten werden. Sollte es tatsächlich zu Corona-Ausbrüchen kommen, sei vorgesorgt, sagt Robinson.
Wir haben auch dank der Unterstützung des Wohnungsamtes hier ganz tolle Quarantänebereiche schaffen können, dass wenn in unseren Notsystemen oder Resozialisierungssystemen tatsächlich Corona-Fälle auftreten, wir sofort eine Isolation herstellen können, auch die Kontaktpersonen sofort in Quarantäne nehmen können.
Dafür werden unter anderem leerstehende Wohnungen genutzt. Auch mit Hoteliers ist schon verhandelt worden. Auch Anne Rossenbach vom Sozialdienst katholischer Frauen blickt zuversichtlich auf den Winter. Wichtig sei vor allem, dass das normale Leben auf den Straßen weitergehe.
Im Lockdown war es wirklich gruselig.
Als Geschäfte geschlossen, U-Bahnhöfe verwaist und die Straßen leer waren, fühlten sich obdachlose Menschen besonders ausgeliefert, erzählt auch Faeser. Die 37-Jährige unterstützt seit 4 Jahren als Ehrenamtliche die Obdachlosenhilfe der Freunde der Kölner Straßen.
Die wohnungslosen Personen hatten definitiv viele Probleme in der Corona-Zeit, weil auch weniger Menschen rausgegangen sind. Tagsüber sind die ja an verschiedenen Orten und kriegen Spenden sozusagen. Und das gab es natürlich eine lange Zeit nicht mehr.
Aktuell begleitet Faeser den Kölner Kältebus, gibt montags und mittwochs ein warmes Essen, Tee und warme Kleidung heraus.
Wir haben gemerkt, dass das deutlich mehrere Leute sind. Inzwischen sind viele neue dazugekommen, die wir nicht kennen oder jetzt erst seit ein paar Monaten dabei haben.
Manche erzählten, dass sie aus kleineren Städten kommen, in denen es kaum noch Hilfsangebote gebe. Andere haben erst durch die Pandemie ihren letzten Halt verloren.
Weniger Spenden, weniger Schlafplätze. Obdachlose haben es durch die Pandemie noch schwerer. Surfen im Netz soll mit dem Mobilfunkstandard 5G viel, viel schneller werden. Das Problem? Einer der wichtigsten Zulieferer dafür, der kommt aus China, Huawei. Viele Komponenten von Huawei sind heute schon in 4G-Netzen verbaut. Damit hole man sich den chinesischen Spion quasi ins Land, sagt die US-Regierung. Staatlich kontrollierte chinesische Konzerne könnten den Westen ausspähen und ein Mobilfunknetz sogar lahmlegen. Die USA, Großbritannien und Taiwan haben deshalb schon entschieden. Huawei darf dort nicht im 5G-Netz vorkommen. Und jetzt hat das auch Schweden beschlossen. Die chinesische Regierung droht mit Konsequenzen. Steffen Wurzel.
Chinas Reaktion auf den 5G-Ausschluss Huaweis in Schweden ist eindeutig. Die Staats- und Parteiführung droht der schwedischen Wirtschaft mit Vergeltung. Die Regierung in Stockholm solle ihren Entschluss, Huawei vom Aufbau des 5G-Netzes auszuschließen, zurücknehmen, forderte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Zhao Lijian in Beijing. Falls das nicht geschehe, drohten negative Folgen für die in China tätigen schwedischen Unternehmen. Hintergrund ist eine Entscheidung der schwedischen Telekommunikationsbehörde. Sie hatte am Dienstag beschlossen, dass sich das chinesische Hightech-Unternehmen Huawei nicht am Aufbau des neuen Mobilfunkstandards 5G in Schweden beteiligen darf. Betroffen ist auch das chinesische Technikunternehmen ZTE. Bemerkenswert ist auch, dass die Behörde in Stockholm die Volksrepublik China als, so wörtlich, eine der größten Bedrohungen für Schweden bezeichnet hatte. Westliche Geheimdienste, politische Analysten und Politiker sehen in Huawei und anderen chinesischen Unternehmen ein Sicherheitsrisiko, denn sie seien eng mit der kommunistischen Führung in Beijing verbunden. Vor allem in vielen demokratisch regierten Staaten sorgt man sich, dass das diktatorisch regierte China mit Huaweis Hilfe Einfluss nehmen könnte auf wichtige Telekommunikationsinfrastruktur. Das Unternehmen selbst weist alle Vorwürfe vehement zurück. Aus Sicht des amtierenden Huawei-Geschäftsführers Guo Ping steckt hinter dem wachsenden internationalen Misstrauen gegen seine Firma die US-Regierung. Ende September sagte Guo in Shanghai: Wie Sie alle wissen, steckt Huawei dieser Tage in einer schwierigen Lage. Die ständige Aggression der US-Regierung uns gegenüber setzt uns erheblichem Druck aus. Zurzeit ist unser oberstes Ziel, das alles zu überleben. Neben Schweden haben auch Großbritannien, die USA, Australien, Taiwan und Japan Huawei ausgeschlossen vom 5G-Aufbau. Auch in Frankreich, Italien, Belgien und Tschechien etwa wird das chinesische Hightech-Unternehmen wohl nicht zum Zuge kommen. In Deutschland steht eine Entscheidung noch aus. Innerhalb der Parteien und Bundestagsfraktionen gibt es verschiedene Meinungen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU haben sich zuletzt für Huawei eingesetzt.
Ein Problem für westliche Konzerne ist auch, dass chinesische Technologiekonzerne wie Huawei oder auch Tencent mit Staatsgeldern aufgepäppelt werden. So sieht das zumindest die US-Regierung. Trump hält seit längerem dagegen, und zwar brachial. Mit Strafzöllen, mit Sanktionen und mit Embargos gegen chinesische Firmen. Jetzt zeigt sich bei ihm allerdings auch eine andere Strategie. Er drängt chinesische Firmen zunehmend aus dem Technologiesektor raus. Viele sprechen schon von einem kalten Krieg in dem Bereich. Er könnte dazu führen, dass die Welt in zwei getrennte technologische Sphären zerfällt, mit unterschiedlichen Standards und Zulieferern im Westen einerseits, in China und möglicherweise Afrika andererseits. Unsere USA-Korrespondentin Doris Simon ist dem nachgegangen.
Donald Trumps betont hartes Auftreten gegenüber China und sein Versprechen, Arbeitsplätze zurückzuholen in die USA, haben den Konflikt weiter verschärft. Es geht unter anderem um Ausfuhrverbote für US-Produkte wie Halbleiter, um Strafzölle für viele chinesische Technologieprodukte, um die Aufhebung der Börsenzulassung für chinesische Unternehmen und um Gegenmaßnahmen Chinas. Eldridge Colby, Direktor des konservativen Thinktanks Marathon Initiative, hält daher ein Decoupling, ein Trennen verflochtener Wirtschaftsbereiche beider Länder, für überfällig. Es gehe insbesondere um Sektoren, die wichtig seien für die nationale Sicherheit, um soziale Netzwerke und Apps und vor allem Bereiche, wo China über seine Produkte Druck ausüben könne. Decoupling bedeutet in letzter Instanz aber auch Verlagern der Werkbänke, in diesem Fall weg aus China. Das allerdings überlegen einer Umfrage zufolge nur 4% der US-Unternehmen, die in China aktiv sind. Und wenn sie verlagern, dann oft nur aus wirtschaftlichen Gründen. Eine in 40 Jahren gewachsene Produktionsinfrastruktur ist nur schwer zu ersetzen und neue Jobs in den USA entstehen dadurch auch nicht. Derzeit litten vor allem amerikanische Verbraucher, die betroffene Produkte kauften, unter Strafzöllen und Exportverboten, sagt Tianlai Huang, China-Experte am Peterson Institute for International Economics. China spürt die Auswirkungen derzeit noch nicht so stark. Bislang ist der Anteil des Landes an den weltweiten Lieferketten bei Computern und Tablets nur um wenige Prozent gesunken. Viele chinesische Experten und Politiker fürchten aber, dass das US-Exportverbot etwa für Halbleiter die Computerbranche in China am Ende hart treffen wird, wegen des vergleichsweise geringen Know-hows in diesem Sektor. Wir werden ein Technologielager sehen, geführt von China, und eines geführt von den Vereinigten Staaten. Im Finanzbereich glaubt der China-Experte Wang nicht an ein Decoupling. Die Aufhebung der Zulassung chinesischer Unternehmen an den US-Börsen werde kein chinesisches Kapital aus den USA fernhalten können. Gleichzeitig hat China seine Finanzmärkte geöffnet. Viele US-Unternehmen sehen da ihre Chance. Die Investitionen nehmen zu, oft in einem veränderten Rahmen, zum Beispiel durch Mehrheitsverhältnisse in Joint Ventures oder durch die Gründung neuer Tochtergesellschaften in China. Von Asset Management über Versicherungen bis zu Finanzdienstleistungen. Auf den Handelskrieg und das Fehlen wichtiger Komponenten für chinesische Erfolgsprodukte hat China nun mit einer neuen Wirtschaftsstrategie reagiert. Sie zielt auf Unabhängigkeit von ausländischen Märkten ab, aber nicht gegen multinationale Konzerne. Denen hat Präsident Xi persönlich günstige Geschäftsbedingungen zugesichert. Tianlai Wang vom Peterson Institute in Washington. China startet seine Politik der zwei Kreisläufe zur Förderung der heimischen Produktion und des heimischen Konsums. Viele multinationale Konzerne, die in China produzieren, verkaufen dort auch ihre Produkte. Decoupling und getrennte Strategien werden trotzdem nicht zu einem baldigen Abbau der Konfrontation zwischen den USA und China führen, glaubt Elbridge Colby vom konservativen Think Tank Marathon Initiative. Daran würde auch eine Regierung unter einem US-Präsidenten Biden nichts ändern. In Sachen China gäbe es eine erstaunliche Übereinstimmung zwischen Demokraten und Republikanern, erstaunlich angesichts des brutalen Wahlkampfes. Tianlai Wang vom Peterson Institute ist überzeugt, erst wenn die chinesische Regierung ihre Industriepolitik grundlegend ändere und wirklich energisch die Subventionen für chinesische Unternehmen herunterfahre, erst dann wäre das Verhältnis zwischen den USA und China wieder besser. Aber wenn überhaupt, werde eine solche Veränderung, wie immer in China, sehr lange dauern.
Also die USA wollen von chinesischer Technik unabhängiger werden. Umgekehrt will Peking so autark wie möglich sein. Vor allem in Schlüsselindustrien wie künstlicher Intelligenz oder Elektromobilität. Aber chinesische Firmen können Computerchips oder Halbleiter noch nicht selbst herstellen. Wie schnell wird China aufholen? Der Chef des größten deutschen Halbleiterproduzenten Infineon ist optimistisch, dass der Westen den Vorsprung noch lange halten kann. Astrid Freieisen.
China kommt ohne Halbleiter aus dem Ausland nicht aus. Allein letztes Jahr musste die Volksrepublik Chips für 305 Milliarden Dollar importieren, Tendenz steigend. Branchenkenner sehen Chinas Chiphersteller um bis zu zwei Generationen zurück. Reinhard Ploss, Chef des größten deutschen Halbleiterproduzenten Infineon aus München.
Ich glaube schon, dass wir hier noch sehr viele Jahre erfolgreich sein können, erwarte aber seitens der Regierung auch und auch seitens Europa, dass deutlich mehr getan wird.
Europa müsse massiv investieren, um eine eigene Digitalindustrie aufzubauen. Ploss sieht den Infineon-Konzern gut gerüstet im Wettlauf mit China.
Wir geben Know-how nicht weiter, außer dass wir es gemeinsam mit den Kunden entwickelt haben. Das heißt auch, dass wir eben bei dem einen oder anderen Geschäft, wo sowas gefordert ist, dann eben Nein, Danke sagen.
Offenbar versuchen immer mehr chinesische Unternehmer ins Chip-Geschäft einzusteigen. Auch derart inkompetente, dass die mächtige Reform- und Planungskommission in Peking von Chaos spricht. Nach einem Bericht der South China Morning Post sollen schlecht durchdachte Projekte nun schärfer überwacht werden.
Und jetzt kommen wir zu was ganz anderem. Erst wurde das Toilettenpapier knapp, dann Reis, Nudeln und Hülsenfrüchte. Und dann Fahrräder. So war es in London, wo ich den Corona-Lockdown im Frühjahr erlebt habe. Und nicht nur in England verkaufen sich Räder seit der Pandemie besonders gut, auch in Deutschland. Das hat der Zweirad-Industrieverband heute bilanziert. Thomas Wagner war dabei.
Nie wurde so viel geradelt wie in diesem Jahr. Ein Mann aus dem badischen Kehl, heute vor Beginn seiner Radtour am Bodensee. Er findet Radeln in Corona-Zeiten
sehr attraktiv. Ohne Maskenpflicht, Freiheit. Wunderbar, eben mit dem Fahrrad, alles mit dem Fahrrad, klar, zu dritt.
Und damit liegt der Radler voll im Trend.
Wir haben zwischen Januar und Juni die ersten 6 Monate, weiter können wir einfach noch nicht schauen, 3,2 Millionen Fahrräder und E-Bikes verkauft. Das wäre im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Absatzplus von 9,2%. Umsatz haben wir uns noch nicht daran gewagt, aber selbstverständlich ist dann natürlich auch auszugehen davon, dass sich der Umsatz signifikant erhöht hat.
Exakte Umsatzzahlen liegen zwar noch nicht vor, aber David Eisenberger vom Zweirad Industrieverband ging heute während eines digitalen Branchengespräches davon aus, dass die Marke von 4 Milliarden Euro ohne Zubehör aus dem vergangenen Jahr in diesem Jahr deutlich nach oben gerissen wird. Unterzieht man die Verkaufszahlen einer differenzierten Betrachtung, dann ergibt sich ein Verkaufsplus beim klassischen Fahrrad im ersten Halbjahr um 6,1%. Beim E-Bike geht der Zuwachs sogar in Richtung 16%. Erstmals wurden mit 1,1 Millionen Einheiten bereits in den ersten 6 Monaten eines Jahres mehr als 1 Million Räder mit elektrischem Hilfsmotor verkauft. Und 2021?
Wir sehen da einen gewissen Klopapierrolleneffekt. Also die Leute kaufen auf Teufel komm heraus und die Supply Chain ist in unserer Branche nicht wirklich darauf vorbereitet, auf solche eigentlich auffangbaren Zuwächse.
Sagt Heiko Truppel von HP Velotechnik. Das ist ein kleines Unternehmen, das sich auf Liegefahrräder und Liegedreiräder spezialisiert hat. Von Lieferkettenunterbrechungen war die Rede, die in der inländischen Fahrradproduktion wie Sand im Getriebe wirkten. Mittlerweile stehen die Lieferketten wieder, insbesondere asiatische Teilezulieferer bringen ihre Produkte wieder nach Europa. Aber, so Jörg Müsse von Bike & Co., einem Zusammenschluss von rund 700 Fahrradhändlern bundesweit,
man merkt einfach, dass viel mehr Rad gefahren wird im Moment. Die Nachfrage ist einfach deutlich höher als die Kapazitätsausweitung, die die Industrie, insbesondere in Südostasien hat, es überhaupt auffangen könnte. Und damit verschieben sich die Vorlaufzeiten extrem.
Jörg Müsse macht dies an konkreten Beispielen fest.
Wir haben jetzt beispielsweise von einem sehr renommierten Fahrradgriffhersteller, man sollte meinen, ein eher banales Produkt, wo man die Kapazitäten einfach hochskalieren könnte. Jetzt die Aussage bekommen, alle Liefertermine verschieben sich um 270 Tage.
Dasselbe treffe auf die Lieferung von Nabenschaltungen, Fahrradrahmen und Sätteln zu. Da müsse man davon ausgehen,
dass sich dort die Lead Times, also die Zeiten von Bestellung bis zur Auslieferung, alle in Richtung 12 bis 14 Monate bewegen.
Und das bringt, hieß es heute beim Branchengespräch, so manchen Hersteller, so manchen Händler hierzulande ganz schön ins Schwitzen. Hier die Bestellungen, die sich stapeln, dort die Lieferanten, die nicht nachkommen. Das wird sich sicherlich auch bis zum kommenden Jahr fortsetzen. Ob sich allerdings der Fahrradboom an sich mit deutlichen Steigerungsraten von um die 10% bis zum Jahresende so fortsetzt, darüber sind sich Händler und Hersteller uneins. Jörg Müsse von Bike & Co.
Das geht eher in Richtung nochmal 10-15% Umsatzsteigerung auf das Niveau von 2020 mit all den Hindernissen, die wir aber über die Supply Chain dann halt eben auch zu lösen haben.
Also das Corona-Jahr war bislang auch ein Fahrradjahr. So, dann gehen wir damit zur Börse zu Samir Ibrahim. Herr Ibrahim, in Deutschland hat sich die Stimmung von uns, von den sogenannten Verbrauchern, wie es bei der Gesellschaft für Konsumforschung ja immer so schön heißt, offenkundig eingetrübt. Also offenkundig machen sich doch viele Sorgen, dass es wegen Corona doch wieder einen Lockdown geben könnte. Hat das die Börse auch infiziert heute?
Ja, das ist ein Dauerthema hier inzwischen, genauso wie die Verhandlungen mit Großbritannien oder die US-Wahl. Jetzt die Stimmung der Verbraucher, die ist von besonderem Interesse. Der Konsum, der wird ja immer wichtiger, auch für das Bruttoinlandsprodukt. Und das Ergebnis der Konsumforscher hat die Stimmung hier deshalb auch nicht eben gehoben. Der DAX allerdings hat sich aus einem großen Tagestief heute Vormittag herausgekämpft. Aktueller Stand jetzt 12.558 Punkte, damit unverändert, also noch ein bisschen. Und diese Verlustserie diese Woche wäre gebrochen.
Bevor wir über die Verluste weiterreden, reden wir erstmal über den Spitzenreiter Adidas.
Ja, der Konzern, der könnte seine US-Tochter Reebok verkaufen. Investoren sagen endlich, war bisher so ein Sorgenkind. Ist bisher auch nur eine Zeitungsmeldung, dass das passieren könnte. Der Konzern sagt dazu nichts, aber es reicht, um die Aktie zu befeuern. Sie legt knapp 3% zu. Der Konzern, der spielt ja schon länger mit dem Gedanken. Jetzt soll die Entscheidung eben angeblich gefallen sein.
Continental hat heute ziemlich stark verloren. So ein bisschen wundert das, weil gestern Abend kamen die Zahlen. Klar, die waren rot, aber dann doch eigentlich besser als von Analysten erwartet. Warum waren die trotzdem oder warum haben Anleger sich trotzdem getrennt von den Papieren?
Weil der Konzern noch einen relativ weiten Weg vor sich hat. Der befindet sich ja mitten im Umbruch, Stellenabbau inklusive. Und das hat eben auch das meiste Geld gekostet. Er sucht angeblich auch einen neuen Chef, einen, der sich auf das Sanieren von Unternehmen versteht. Und das wiederum sagt dann ja schon einiges. Er soll auch strategisch gut aufgestellt sein. Und die Details der Zahlen, die verraten, dass die meisten Geschäftsfelder eben tatsächlich noch nicht so laufen, wie sie müssten.
Dann gucken wir noch auf den Euro.
Ja, der Referenzkurs jetzt bei einem Dollar 18,21 ist ein bisschen gesunken. Die Umlaufrendite bei 0,59%, also damit unverändert. Und der Goldpreis deutlich gesunken auf 1.899 Dollar je Feinunze.
Danke, Sami Ibrahim, nach Frankfurt. Und nach uns, nach Wirtschaft und Gesellschaft, gibt's die Kultur. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.